preis dem Herrn. Halleluja. Ist gut, ne? Wenn man so durchatmen kann und Sorgen ablegen kann, die man sich wieder hat aufbürden lassen, weil man irgendwie wieder in das Alte zurückgefallen ist und man denkt, man ist selber Gott, dabei ist doch Gott Gott und Gott sorgt für alles. Und wenn wir das wieder verstehen und ihm alles wieder hinwerfen, dann kann man wieder so durchatmen, ne? Das ist so gut. Halleluja. Schön, dass ihr wiedergekommen seid. Preis dem Herrn. Heute wollen wir ja zu Kapitel 17 gehen von Apostelgeschichte. Kommen echt voran, ne? Wir sind schon weit über die Hälfte. Und von diesem Kapitel will ich nur einen einzigen Vers heute nehmen und uns so in die Mitte stellen und wichtig machen, weil ich glaube, dass wirklich da für uns noch immer eine gewaltige Lektion drin ist. Ich gehe jetzt auf keine Ereignisse ein, will nur betonen, und das ist auch besonders wichtig, dass gerade diese Wahrheit von Paulus gebracht wird in Athen, bei den Griechen, diese Wahrheit, die also jetzt kommt. Und die Griechen, das war ein ganz besonderes Völkchen. Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 2, die Juden fordern Zeichen, aber die Griechen suchen Weisheit. Das waren Kopfmenschen. Die mussten alles sortieren, die brauchten immer irgendwie kluge neue Gedanken, die brauchten immer Futter für ihren Intellekt. Und die beschäftigen sich immer nur mit den großen philosophischen Fragen und diese Ideen und Gedanken und Gedankengebäude, das war für sie ganz, ganz wichtig. Und dort hinein, in diese Situation, spricht Paulus also dann das Wort Gottes, wo erklärt wird, was eigentlich unsere Berufung ist, was unsere Aufgabe ist, was jeder Mensch eigentlich tun soll. Darum ist er überhaupt auf der Welt. Das ist unsere Bestimmung. Lass uns einmal dort von Vers 26 lesen. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Und jetzt kommt es, dass sie, das heißt, das ist die Aufgabe, das ist die Bestimmung, die Gott ihnen gegeben hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, ob er ja nicht fern von jedem von uns ist. Denn in ihm leben und weben wir und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Wir sind sein Geschlecht. Und hier zu diesen Leuten, die totale Kopfmenschen waren, gibt er diese Botschaft, die wie ein Affront eigentlich ist. Ja, er sagt, Gott möchte, dass ihr ihn sucht und dass er ihn findet, und zwar eben nicht in eurer Theologie, nicht in eurem Verstand, nicht in euren Weltanschauungen, in euren schönen Gedanken, sondern ihr sollt eine Berührung haben mit Gott. Wir sind gerufen, eine Berührung zu haben mit Gott. Und wenn wir Gott berühren, dann fühlen wir ihn. Wir sollen ihn fühlen. Das ist eine völlig andere Ebene als die Ebene des Intellekts. Und ich sagte es vor ein paar Abenden schon, dass unser Glaube, unser Verständnis von Glaube hier im Westen total heidnisch, philosophisch und vor allen Dingen auch griechisch verseucht ist. Es ist total griechisch verseucht, ohne dass wir uns dessen so bewusst sind. Diese Probleme haben sie in der dritten Welt bei weitem nicht. Und so ist es heute, im Jahre 4 nach Toronto, immer noch für Leute irgendwie anrüchig, verdächtig, komisch, peinlich oder eigentlich irgendwie verächtlich, dass Menschen eine Berührung haben von Gott und dabei in ihren Emotionen, in ihrem tiefsten Innern berührt werden. Und wir haben immer noch irgendwie, sogar wenn wir selber diese Erfahrung kennen und darin leben und darin geblieben sind und nicht das als eine Modewelle mal irgendwann mitgemacht haben und dann abgeklärt, das irgendwie wieder dann zu den Akten gelegt haben, um irgendwie auf den nächsten Kick zu warten. Sogar dann, wenn wir da drin sind, gibt es noch Situationen, wo wir irgendwie den Eindruck haben, Mensch, ist das eigentlich so richtig und geht das nicht zu weit und geht das nicht gegen Gottes Heiligkeit und verlässt das nicht den Boden der Anständigkeit, wenn ich von Gott mich berühren lasse und ich würde jetzt weinen oder ich würde einfach lachen oder vor Ekstase nicht wissen, wohin damit. Und wir haben das Gefühl, Mensch, also eigentlich, ich merke es auch an den anderen, das passt gar nicht so in unsere Gottesdienste und irgendwie, na gut, es wird vielleicht geduldet, man sagt nichts dagegen, aber bitte so wenig wie möglich. Also muss denn das schon wieder sein? Reichte denn der Glaube nicht und das Wort und wir haben diese Stimmung in uns und die verbreiten wir auch und die erleben wir auch von anderen. Und unsere Gemeinden, ich rede jetzt von charismatisch-pfingstlichen Gemeinden, sind voll von dieser Atmosphäre. Weil wir das Griechentum in uns immer noch nicht überwunden haben und immer noch da diese Wurzeln ihr Werk tun. Ja, eigentlich der wahre Glaube ist nüchtern. Brüder, lasst uns wieder nüchtern werden. Und unser Verständnis von Nüchternheit ist, wir haben alles im Kopf fein sortiert und analysiert und alles ist genau an einem richtigen Platz. Unsere Theologie ist richtig. Und wir sind so erhaben, dass also wir im günstigsten Fall noch ein müdes, charismatisches Lächeln übrig haben für diese Heilig-Geist-Leute oder so. Aber wir sind schon weiter, wir sind schon reifer, wir sind schon abgeklärter. Und wir gehen am Evangelium, wir gehen an unserer Bestimmung damit total vorbei. Wir können nicht leben und wir sollen auch nicht leben aus unseren Gedanken. Nicht, dass ich der Meinung bin, jetzt richtige Lehre und klare theologische Grundpositionen seien überflüssig. Das ist nicht meine Anschauung, überhaupt nicht. Aber wir müssen von da weit, oder wir dürfen, ne, wir müssen gar nicht. Wir können auch so trocken bleiben, wie wir sind. Wir müssen nicht, Halleluja. Aber wir dürfen, wir sind eingeladen von Gott, weiterzugehen und Gott zu berühren oder erlauben, dass Gott uns berührt. Wir kommen ihm entgegen und er kommt uns entgegen und er berührt uns. Gott will uns berühren, weil wir Bedürfnisse haben. Und diese Bedürfnisse sitzen sehr, sehr tief und die werden nicht von unserem Verstand befriedigt. Wir haben das Bedürfnis nach Liebe, die wir fühlen, nach einem Wertgefühl, das uns wirklich erfüllt und sättigt und zufriedenstellt. Wir haben das Bedürfnis nach Schutz, nach Geborgenheit, nach dieser Gewissheit, da ist der große Daddy und er hat Acht auf mich und ich bin in seinen Armen. Wir brauchen das. Und hoffentlich ist niemand da, der sagt, also ich brauche das schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Dann machst du dir etwas vor. Du gehst an deiner Bestimmung als Mensch vorbei und du verpasst wunderbare, schöne Dinge. Ja? Was würden wir denken über eine Ehe, wo und die Männer, wir sind ja manchmal wirklich so, ja, dass wir sagen, also wollen wir doch sachlich bleiben. Ja? Warum musst du das immer wieder von mir hören, dass ich dich liebe? Das weißt du doch, es hat sich nichts geändert und wenn, ich werde es dich wissen lassen. Also warum immer diese Nachfrage und warum möchtest du zärtliche Worte hören? Ich meine, wir sind doch nicht mehr in den Flitterwochen, wir sind doch jetzt schon Jahre verheiratet, also wir sind doch jetzt schon reifer geworden. Das kannst du einer Ehefrau niemals verkaufen, so ein Zeug. Die wird sagen, ja, weil wir reifer geworden sind, soll es heute schöner sein als damals. Und nicht weniger. Wir sind gerufen, von Gott berührt zu werden, erfüllt zu werden, gesättigt zu werden. Mach mal ein Bibelstudium über dieses schöne Wort Sättigung und du siehst, Gott sättigt unsere Seele, nicht nur unseren theologischen Verstand. Gott sättigt unsere Seele.
Und wir können irgendwie so aus Pflichtgefühl und Anstrengung und ich gebe mein Bestes und ich bin zäh und mich kriegt keiner unter und dieser inneren Anstrengung und Anspannung leben, dass wir diese gefühlsmäßigen Bedürfnisse total verschüttet haben, dass wir die gar nicht mehr wahrnehmen und dann sogar meinen, wir könnten ohne die leben. Aber an den Kindern sehen wir es dann, wie sie emotionslos sind, weil wir keine Zärtlichkeit geben können. Was wir nicht bekommen, können wir nicht geben. Ja? Und darum haben wir im Westen solche merkwürdigen, verkrampften Väter und Ehemänner, weil die alle einen Schlag weg haben. Nicht alle. Aber da ist eine Prägung da. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja? Männer weinen nicht. Und Männer sind auch nicht zärtlich. Das könnte ja irgendwie so aussehen, als ob irgendwie... Na, du weißt schon. Ja. Und Gott will, dass wir zu dem Wirklichen zurückkommen. Das Evangelium heißt frohmachende Botschaft. Da soll was froh werden. Da soll was froh gemacht werden, was nicht froh war. Als die Engel kommen, sagen sie, ich verkündige euch wunderbare Theologie für alle Menschen. Nein, große Freude für alle Menschen. Die Engel kommen und kündigen Freude an. Das ist, was ihre Botschaft war. Und das ist die Botschaft, die Jesus uns gegeben hat. Der biblische Glaube führt zu Erfahrungen im Gefühlsbereich. Ich rede nicht davon, dass wir von Gefühlen abhängig sind. Und viele Male brauchen wir einfach diese Ermutigung vom Herrn, dass wir ohne oder sogar ohne gute Gefühle oder sogar gegen schlechte Gefühle durch Widerstände durchgehen. Und wir brauchen das. Und wir suchen nicht Gefühle. Ich spreche nicht davon, dass wir jetzt Gefühle suchen, sondern ich spreche davon, dass wir lernen, ihn zu suchen. Dass wir lernen, so in seine Nähe zu kommen, dass wir eine persönliche Gemeinschaft mit ihm haben, die uns beglückt, die uns erfüllt. Das ist, was Gott uns schenken möchte. Und wenn wir das über Monate oder gar Jahre nicht hatten, wir werden krank. Vielleicht andere denken, wir sind besonders reif. Aber gemessen am Maßstab sind wir weit davon entfernt. Gott möchte, das ist sein Verlangen, dass wir auch in diesem Bereich der Gefühle berührt werden, dass wir seine Liebe spüren und dass wir auch diese Liebe ihm zurückgeben können. Das ist, wonach Gott sich sehnt. Und wir müssen radikal einfach mit diesem komischen Peinlichkeitsgefühl und eigentlich nicht. Okay, ich hatte es mal, war auch nicht schlecht, aber jetzt irgendwie nicht mehr und jetzt ist nicht mehr dran. Was Gott uns geschenkt hat, darin bleiben wir. Das geht nicht vorbei. Du kannst irgendwo lesen, der Toronto-Segen ist vorbei. Glücklicherweise habe ich nie den Toronto-Segen gepredigt, sondern immer die Berührung des Heiligen Geistes. Und deswegen ist mein Evangelium nicht nach Idea, sondern nach der Bibel. Und Halleluja, da steht nicht drin, dass es im Jahre 94 eine Berührung von Gott gibt für sein Volk, aber dann in 97 ist es wieder vorbei und Gott ruft sie alle wieder zu seiner Ordnung. Nein, das steht nicht so im Wort, sondern was steht da drin? Wir sollen ihn suchen und tastend fühlen. Ja, was fühlen wir denn, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen? Ich gebe euch ein paar Schriftstellen, die euch helfen können, einfach da wirklich Schuldgefühle über Bord zu werfen. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht Kraft und Freude in seiner Stätte. 1. Chronik 16, 27. Kraft und Freude in seiner Städte. Natürlich ist da die Heiligkeit und wenn wir als Unheilige kommen, dann haben wir viel Grund, uns zu beugen und Buße zu tun. Ja? Und das haben wir auch angesprochen in den letzten Tagen, nicht wahr? Aber das ist nicht das Ganze. Wenn Buße nicht zu einer neuen Beziehung zu Gott führt und zu einer neuen Freiheit, dann ist es religiöse Leistung. Buße macht uns nicht unglücklich, Buße befreit uns, mehr von Gott zu bekommen. Und dafür ist Buße da, dass wir den alten Ballast raustun und dass wir frei werden, Neues von Gott zu bekommen. Dafür sollen wir einfach auf ihn zugehen und reagieren auf sein Wort. Amen. Amen. Die Buße ist nicht ein Endziel in sich selber und wir brauchen diese Balance. Und wir haben im christlichen Lager, wir haben diese Bußtypen, ja, und die sind unheimlich ernst. Und wenn du dir immer dieses Zeug anhörst, Mann, du weißt nachher gar nicht mehr, ob du gerettet bist. Ja? Ja. und du sagst, wo sind die Zeiten geblieben, wo eine Predigt mich so richtig aufrichtet und richtig stark macht und ich das Gefühl habe, ich komme aus dem Gottesdienst und sage, wo ist das nächste Problem? Ja? Sondern wir kommen immer so klein mit Hut irgendwie raus. Ja? Und da fehlt die Balance. Und dann haben wir die andere Seite, ja? Und da ist immer nur Freude, 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 ja? Und da ist keine Heiligkeit. Und das kann auf die Dauer auch nicht gut gehen. Und warum wollen wir uns für eins von beiden entscheiden? Warum wollen wir nicht, dass die beiden sich küssen? Wollen wir doch beides haben. Die Buße, die Heiligkeit, das ernsthafte Leben, wo wir das Kreuz nehmen, wo wir leiden für Jesus, wo wir unseren guten Ruf Ade sagen, wo wir sterben, wie Paulus sagt, ich sterbe täglich. Ja, aber wo Freude da ist, das ist unsere Bestimmung. Und wenn keine Freude da ist in unserem Leben, dann fehlt eine wesentliche Dimension. Gott hat es so eingerichtet, dass diese Freude die Schubkraft ist. Und du kannst es für ein paar wenige Tage aus christlichem Pflichtgefühl noch schaffen. Aber danach geht's bergab. Danach geht's echt bergab. Und die Bibel interessiert dich nicht mehr, Anbetung interessiert dich nicht mehr. Und dein Leben verflacht einfach zunehmend. Sie können nicht aus diesem eisernen Willensentschluss heraus leben. Und wir sollen und wir brauchen auch nicht. Sondern die Berührung Gottes ist die Schubkraft. Da kommt die Schubkraft her. Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da kommt Stärke her durch Freude. Stärke, Schubkraft, dass wir stehen können, dass wir Kraft haben, dass wir vorwärts gehen können und dass wir auch geschützt sind. Die wörtliche Übersetzung dort heißt, statt Stärke, die Freude am Herrn ist ein Zufluchtsort, eine Bergfeste. Gott will, dass wir so eingehüllt sind in Freude, dass all diese Dinge, die da im Alltag kommen, und ich nehme an mal so im Glauben, dass auch in der Schweiz einige Dinge so kommen, die sehr unangenehm sind. Manchmal kommen Rechnungen und die sagen, Zahlfrist 14 Tage und du sagst, meine Güte, wie soll das gehen? Ich brauche ein Wunder. Manchmal gehen Dinge kaputt im Haus und dann passiert irgendwas anderes mit den Kindern und das Interessante ist, meistens diese Probleme treten im Rudel auf. Ja, wenn sie kommen, dann kommen sie gleich im Rudel. Ja, komisch. Als wenn die sich alle verabredet hätten irgendwie. Ja, da bricht das Wasserrohr und da geht das Auto kaputt und da passiert jenes und da passiert das. Und alles auf einmal in einer Woche. Wir sagen, oh meine Güte, was für eine Woche. Ja. Ist es in der Schweiz nicht so? Ist es nur in Deutschland so? Ja. Und die Freude am Herrn ist unsere Fluchtstätte. Unsere Zufluchtsburg. Und sage doch da keiner, ich stehe da drüber, ich brauche diese Freude nicht. Du machst dir etwas vor. Du machst dir etwas vor. Du verbirgst deine ungeheilten Bereiche von Ablehnung und Selbstschutz und so weiter hinter dieser griechischen Philosophie. Und du sagst, also Freude, das ist was Kindisches, das ist was nicht Wichtiges. Das ist für die Unreifen. Aber wer schon mal so in den reifen Glauben gekommen ist, so wie ich, mach dir nichts vor. Das ist Unsinn. So einen Quatsch lernt man an der theologischen Fakultät. Ja, da lernt man das wirklich. Ich bin da jahrelang hingegangen. Meine Güte. Aber in der Bibel ist es anders. Die Freude am Herrn ist eure Fluchtburg. Da draußen laufen die Probleme rum. Wir brauchen eine Fluchtburg. Da gibt es Menschen, die mögen dich nicht und sogar die besitzen die Frechheit, dir das manchmal zu zeigen. Ja. Wir brauchen eine Fluchtburg, wo wir uns hinretten können und wo wir in Ruhe gelassen werden von all diesen Bedrängern. Und diese Fluchtburg nennt sich Freude am Herrn. Und ich mache die Erfahrung, immer wenn man anfängt zu sprechen über die Freude am Herrn, ja, dann kommen Menschen und sagen, es darf doch wohl nicht dein Ernst sein. Du weißt überhaupt nicht, in welchem Problem ich bin. Und dann wagst du es, einfach von Freude zu sprechen. Kapierst du nicht, ich bin mitten in Probleme. Ja, deswegen spreche ich davon. Nicht nur du bist mitten im Problem, wir nämlich alle auch. Du sagst, ja, wenn ich mit den Problemen fertig bin, dann kann ich mich wieder dem Thema Freude... Nein, das ist nicht Bibel. Das ist nicht Bibel. Paulus sagt, ich bin überreich an Freude inmitten aller meiner Bedrängnis. Inmitten! Da hat der Schiffbruch, da schmeißen die Steine gegen ihn, da schlagen sie ihn, da verfolgen sie ihn, da erzählen sie Lügen über ihn und alles Mögliche geht schief und er fällt unter Räuber und er sagt, ich bin überreich an Freude inmitten meiner Bedrängnis. Ich weiß nicht, wie oft du mit Ruten geschlagen wirst und von religiösen Eiferern gesteinigt wirst. In der Regel sind wir von diesen Bedrängnissen des Paulus noch relativ weit entfernt. Also können wir sagen, wenn der die Gnade gefunden hat, inmitten solcher Katastrophen die Freude Gottes zu finden und zu behalten vor allen Dingen. Und da erfüllt sich doch das Wort Jesu, der gesagt hat, ich gebe euch meine Freude und niemand nimmt sie von euch. Niemand. Die Probleme haben nicht die Macht, uns die Freude zu nehmen. Wenn wir diesen Zufluchtsort finden und wenn wir immer wieder dorthin und zurückziehen. Es reicht nicht aus zu sagen, oh ja, ich weiß, wovon du sprichst. Damals 95 war ich auch in Toronto. Oh Mann, war das schön. Hey, wach auf, wir haben jetzt 97. Und das ist auch schon fast rum. Wann war das letzte Mal, dass du Gott so erlebt hast, wie das die Bibel beschreibt. Petrus sagt, mit unaussprechlich, 1. Petrus 1,8, ihr freut euch mit unaussprechlicher Freude. Wann war das letzte Mal? Schau mal deinen Terminkalender. Ist das Monate her? Ist es ein halbes Jahr her? Ist es ein Jahr her? Ist es Jahre her? Musst du sagen, das kenne ich überhaupt nicht. Dann sei so mutig und sag, hey, ich will aus der Peripherie mich in das Zentrum des Evangeliums, der frohmachenden Botschaft, bewegen. Ich will nicht zufrieden sein, dass ich von Krümeln lebe, während die anderen wunderbar speisen. Sondern ich will alles haben. Ich möchte haben, was Gott für mich hat. Es beginnt damit, dass du anspruchsvoll wirst. Es beginnt damit, dass du sagst, was da geschrieben steht, gilt auch für mich. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Ich wollte so schön systematisch nachher noch mal so die Punkte sagen, was auf unserer Seite an Reaktion dran ist. Aber ich kann es ja schon mal hier sagen. Du musst entschieden sein. Du musst sagen, ich will das Ganze. Ich will nicht nur das als Theorie haben. Ja, es reicht nicht aus. Es ist wunderbar, wenn die Bibel von diesen herrlichen Dingen spricht. Aber das ist nur dazu da, wie ich wahrscheinlich hier auch schon gesagt habe, ja, dass es uns Hunger macht zu dem Wirklichen. Ich habe euch, glaube ich, erzählt, ja, was meine Frau für Art hat, mich zu quälen. Jetzt fühle ich mich langsam hier zu Hause bei euch und kann ich auch mal ein bisschen meine Sorgen mit euch teilen. Ja, gestern habe ich schon einiges so gesagt. Meine Frau hatte, ich glaube, ist jetzt überwunden, betet mit, dass es auch wirklich so bleibt. Aber sie hat eine Art gehabt, mich zu quälen, mitten in der Nacht. Unglaublich, wir liegen im Bett und so kurz vorm Schlafen, sie blättert so in Zeitschriften, so ich und meine Familie oder so, ja. Bunte, vierseitige Bilder von köstlichen Gerichten. Und das ist meine schwache Stelle, ich esse so gerne. Ja, ich esse so. Wir sollen doch die Blöße zudecken, wir sollen doch helfen, Schwächen zu überwinden und das nicht noch irgendwie forcieren. So, dann nimmt sie diese bunten Bilder. Ich lese irgendein geistliches Buch, ja, klar. Ja, sie blättert in diesen Illustrierten. Aber das ist noch nicht genug. Dann sagt sie, guck mal, wie findest du das hier? Und sie zeigt mir diese herrlichen, bunten Bilder, die sind so gut fotografiert, dass du es fast riechst. Du hast das Gefühl, in der Farbe ist noch der Geruch irgendwie, der da rauskommt. Es ist so gemein. Und dann zeigt sie noch 2, 3 andere. Wie findest du dieses hier? Manchmal, ich kann mich dann nicht beherrschen. Ich sage, jetzt geh in die Küche und koch was. Weil man kann von den bunten Bildern nicht leben. Das ist nicht möglich. Das schaffen wir nicht. Und du lebst auch nicht von den Bibelstellen. Gott schenkt uns Freude. Ist es nicht wunderbar? Ach, das ist schön, das schneide ich mir aus, das hänge ich mir an die Wand. Ist es nicht wunderbar? Gott schenkt Freude. Mir geht es total dreckig. Ja, aber Gott schenkt mir Freude. In Klammern, hoffentlich ist es mal soweit. Ja? Nein, das soll uns unseren Glauben, dass wir sagen, Gott, das ist doch das Kochbuch. Das zeigt den Weg zur Erfahrung, zum Essen, zum Genuss. Und wir sollen anspruchsvoller werden, sagen, Gott, wenn du willst, dass ich mich freue. Es ist ganz gegen meine theologische Tradition, aber ich demütige mich. Ich sage mich los davon, von dem Griechentum. Wenn du willst, dass ich mich freue, ich nehme mein Kreuz auf mich und verleugne mich und ich gehe dort hinein und ich will auch diese Freude haben. Amen. Ich bringe dieses Opfer. Ich will einfach dir gehorsam sein. Ich will haben, was du für mich hast. Ja, das würden wir auch tun, wenn Gott sagt, jeden Montag irgendwie ein kaltes Bad. Es wäre hart, aber irgendwann würden wir an den Punkt kommen, dein Wille geschehe. Und wir würden es tun, weil Gott ist, er kann in seinem Buch schreiben, was er will. Amen, Gott ist Gott. Und wenn er sagt, ich will, dass ihr voller Freude seid, dann müssen wir dasselbe tun. Sagen, okay Gott, wenn es denn sein muss. Ja. Und wir demütigen uns und wir sagen, Herr, was du willst, will ich auch. Dein Wille geschehe. Und dann kriegst du nicht immer diese komischen Erwartungen, wenn du dann das Vaterunser betest, der Wille Gottes geschehe. Ja. Oh meine Güte, was wird das wieder sein? Friede, Freude und Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Das ist das Wesen des Reiches Gottes. Und da ist auch gleich die Antwort, wo das alles zu finden ist. Gerechtigkeit, Friede und Freude, das ist Römer 14 übrigens. Ja. Im Heiligen Geist, nicht in den Umständen, nicht in den hässlichen Herausforderungen, sondern im Heiligen Geist. Das hat alles etwas zu tun mit unserer Beziehung zum Heiligen Geist, die entwickelt werden soll. Ja? Und wir haben es in der Praxis irgendwie noch nicht so richtig vollzogen, das, was wir schon lehrmäßig gehört haben. Jesus hat es so klar gemacht. Er sagt zu den Jüngern, also pass auf, 3 Jahre war ich mit euch. Ich war euer Freund, ich war euer Trost. Ich habe euch geschützt und ich habe euch geliebt und ich habe euch ermutigt. Aber jetzt muss ich weggehen und das ist gut für euch. Und ich sage, hey, Moment mal, du warst bei uns wie nie einer und jetzt gehst du weg und jetzt willst du uns noch das erklären, dass das gut ist? Sag, ich gehe, aber ein anderer kommt an meiner Stelle. Ein anderer kommt. Für die Griechisch-Fans unter uns, also sehe ich gerade einen Theologen, einen Doktor Hochwürden, der da hereinkommt, ja, da heißt es, ein anderer von der gleichen Sorte. Ein anderer von der gleichen Sorte. Das heißt, was Jesus getan hat, er hat geliebt, er hat getröstet, er hat ermutigt, er hat Glauben gehabt, wenn Petrus total down war. Der, von derselben Sorte wird der andere Tröster sein. Er ist der Tröster, der Helfer, der Beistand. Er will uns all das geben. Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht als Weise zurück. AI. Ja? Dass sie nicht alleine sein sollen, dass sie nicht schutzlos sein sollen, dass sie nicht hilflos sein sollen und ungeborgen. Zwar irgendwie so versorgt und gepflegt und so sind viele Christen. Was ein Waise, wenn es Glück hat, das ist in einem Waisenhaus. Ja? Hat sein Essen, hat sein Bettchen, hat vielleicht sogar ein Spielzeug, wenn es hochkommt. Ja? Hat gutes Personal. Ja? Und die kümmern sich und so weiter. Und sagst, naja und, ist doch gesorgt, ist doch alles klar. Etwas hat das Waisenkind nicht. Ein Papi, der abends am Bett sitzt und das Kind streichelt und sagt, du sollst das wissen, ich bin dein Vater und ich bin stolz darauf. Und ich werde immer zu dir halten. Und welche Probleme du auch haben magst, niemals werden irgendwelche Probleme, auch nicht dein Versagen und deine Schwäche oder Fallen oder irgendetwas, niemals wird das mich dazu bringen, dass ich nicht mehr dein Vater bin. Ich stehe zu dir, du bist mein Kind und ich freue mich über dich. Das kann die beste Krankenschwester an dich sagen. Das Kind ist da, versorgt, wird verwaltet für ein paar Jahre. Und dann geht's raus und hat keine Beziehung mehr zu dem Personal. Und Jesus sagt, so sollt ihr nicht sein. Und viele Christen sind in Gemeinden und sie sind Vollweisen. Sie sind Vollweisen, sie werden versorgt, sie kriegen Predigt, sie kriegen Bekanntmachung, kriegen den Opferkorb. Ja, alles, für alles ist irgendwie gesorgt. Aber sie kennen nicht diese Geborgenheit. Sie kennen nicht, da ist einer, der liebt mich wirklich. Nicht, weil ich so eine schöne Stimme im Männerchor beibringe, ja, sondern weil ich bin, weil ich ein Kind Gottes bin. Ich bin geliebt, nicht weil ich mich so engagiere in der Gemeinde. Ich bin geliebt, weil Gott mich liebt. Das haben so viele nicht, weil sie den Tröster einfach gar nicht kennen, weil sie ihm nicht Raum geben. Und obwohl es ein biblisches Gebot ist, genauso deutlich und klar wie du sollst nicht lügen, sagt Paulus, habt Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ihr alle habt mit ihm Gemeinschaft. Und da ist so viel Distanz da und so wenig persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und manche sogar haben Probleme. Ja, darf man wirklich den Heiligen Geist ansprechen? Neulich habe ich in einer Gemeinde gelehrt und dann war mal so eine Fragestunde und dann sagt jemand, ein leitender Mitarbeiter aus der Gemeinde, aber ich habe in meiner Bibel gelesen, dass man den Heiligen Geist nicht ansprechen darf. Ich sage, Entschuldigung, ich weiß nicht, welche Bibel Sie lesen, aber in der Bibel vom Himmel steht das nicht. Da steht, wir haben Gemeinschaft mit ihm, wir haben Gemeinschaft. Wir Ehemänner, wir bringen das fertig, abends nach der Arbeit uns aufs Sofa zu setzen, neben unsere Frau, ohne mit ihr zu sprechen. Und wir lesen vielleicht in unsere Sportzeitung oder irgendwie sowas. Aber wenn es eine emanzipierte, heilig geistbefreite Frau ist, dann sagt sie, hey Männer, was machst du? Und du sagst, ich habe Gemeinschaft mit dir. Entschuldige, wenn du mit mir Gemeinschaft hast, dann sprich mit mir. Gemeinschaft ist sprechend. Ist Kontakt, ist Austausch, Anteil nehmen, geben und nehmen. Sehr praktisch wieder heute, ne? Gut, ne? Preis dem Herrn. Wie konnte das sein? Die Jünger gehen 3 Jahre mit Jesus, konnten ihn alles fragen. Und dann sagt er, ich gehe weg, ihr fragt mich nichts mehr, aber ein anderer kommt. Und er ist ein Tröster der gleichen Art. Das heißt, er kann reden, er kann lieben, er kann trösten. Wie absurd wäre das, wenn Jesus gesagt hätte, aber sprecht ihn nicht an. Das ist doch totaler Unsinn. Der Heilige Geist ist Gott. 2. Korinther 3, 17, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Der Geist ist der Herr. Der Geist ist der Herr in der Gemeinde. Was macht er? Er macht die Herrschaft Jesu groß. Jesus auf dem Thron und der, der uns jetzt versorgt, jedenfalls was unsere emotionalen Bedürfnisse angeht. Ich glaube, wenn wir Lobpreis machen, das Zentrum ist Jesus, der König. Ja, und wenn wir beten um konkrete Dinge für Finanzen oder dies oder jenes, wir beten zum Vater im Namen Jesu. Ja, und ich glaube nicht, dass es schriftgemäß ist, in einer solchen Situation zum Heiligen Geist zu beten. Aber wenn es darum geht, ich bin echt ausgepowert und ich fühle mich bedrückt und ich bin irgendwie unter Beschuss und da ist die Freude weg und ich brauche neue Injektion von Gottes Liebe, dann ist der Heilige Geist mein Ansprechpartner. Dann brauche ich ihn und dann wende ich mich an ihn. Und so viele setzen sich darüber hinweg und sagen, aber ich mache das mit Jesus. Ich sage, ja, genau deswegen erlebst du auch so wenig. Wenn Jesus gesagt hat, nicht mich fragt, sondern ihn. Und wenn du Jesus liebst, du wirst dich an dieses Gebot halten. Und wirst diese Barrieren, diese Angst, der Heilige Geist, ich weiß nicht so. Und wir tun das, was Jesus gesagt hat und wir wenden uns an ihn. Er ist unser Tröster, er ist da. Und jeder, der das wirklich genommen hat und begonnen hat, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu pflegen, kann das sagen, innerhalb von wenigen Wochen gibt es einen sprunghaften Anstieg von Erfahrungen der Liebe Gottes, von Erfahrungen der Kraft Gottes, von Erfahrungen einfach dieses wohligen Geliebtseins. Weil der Heilige Geist seine Person und wenn wir beginnen, ihm den Platz zu geben, den er haben möchte in unserem Leben, dann wird er kommen und dann wird er uns dienen. Weil er ist der zur Hilfe Herbeigerufene. Das heißt, er wartet darauf, dass du ihn rufst zur Hilfe. Dass du sagst, Heiliger Geist, komm, hilf mir. Ich Ich bin echt so leer, komm, hilf mir, mach mir das Wort lebendig, lehre mich. Und wir können so viele Dinge nehmen, die Jesus ausgesprochen hat, was der Heilige Geist tun würde. Das habe ich bei Tho gelernt in seinem wunderbaren Buch, Der Heilige Geist, mein Partner. Da sagt er, ich ging immer wieder zu den Schriftstellen, wo Jesus beschreibt, wer der Heilige Geist ist und was der Heilige Geist tun würde. Und aus diesen Schriftstellen ist Glaube gekommen. Und genauso habe ich es auch begonnen zu tun und tue es immer noch. Und ich sage, Heiliger Geist, Jesus sagt, du bist mein Lehrer. Zugegeben, ich bin ein harter Fall, aber es bleibt dabei, du bist mein Lehrer. So lehre mich, wie ich meiner Familie vorstehen soll, wie ich meine Frau dienen soll, wie ich mit den Kindern umgehen soll, wie ich dies, lehre du mich, ich brauche dich. Er ist der Lehrer. Zeig mir in der Schrift, zeig mir, du bist der Autor, du kannst dir doch am besten erklären, was soll ich mit all den theologischen Kommentaren? Manche sind gut, manche sind zum Weglaufen, aber wenn wir den Heiligen Geist haben, er wird uns nicht in der Irre leiten, er wird uns nicht irgendwas Komisches beibringen, sondern das, was von ihm kommt, es ist richtig. Er ist so treu, so verlässlich und wir sollten beginnen, ihm einen Platz einzuräumen in unserem Leben. Halleluja. Halleluja. Ach, da sind so viele Schriftstellen, die das immer wieder betonen, dass da eine Erfahrung stattfinden soll. Eine Erfahrung. Dieser Ausdruck, den ich vorhin gelesen habe, Freude in seiner Stätte, kommt viele Male noch vor einem Psalmen. Freude vor seinem Angesicht. Freude vor seinem Angesicht. Für die, die mitschreiben, 16, 11, Psalm 21, 6 und noch manche andere. Das ist, was er uns geben will. 1. Korinther 2, 12. Wir haben den Geist aus Gott empfangen, dass wir die Dinge kennen. Oder Luther übersetzt es da, es gefällt mir besser. Dass wir wissen können, was uns von ihm gegeben ist. Der Heilige Geist will uns Wissen geben, aber Wissen durch Erfahrung. Nicht nur Wissen auf der theoretischen Ebene, Wissen auf Erfahrung. Wir brauchen mehr als diese Lehre über die Liebe Gottes. Das ist ein erster guter Start, aber wir brauchen die Liebe Gottes selbst, die Liebe Gottes. Denn die heilt, nicht die Theorie über die Liebe, sondern die Liebe heilt. Und das ist für mich eine der schönsten Erfahrungen, wenn ich das so sehen kann einfach, wie der Heilige Geist Menschen berührt und da Heilung bringt. Und sie von innen heraus so erneuert. Jemand hat diesen schönen Ausdruck benutzt, der hat mir so gefallen, den habe ich übernommen. Heiliggeist Recycling. Wo Leute total umgestaltet werden. Völlig umgestaltet werden. Ich kann mich erinnern, ich habe für eine in Zentralasien für eine Frau gebetet, die durch sehr viel Schweres gegangen ist. Und ihr Mann war weg und sie hat alleine die Kinder aufgezogen und sie war einer der ersten Uiguren, die sich bekehrt hat. Eine unerreichte große Volksgruppe in Kasachstan und im westlichen China. Und sie war so runzelig und sah immer so traurig aus. Und wir hatten eine Zeit so, wo wir gebetet haben, wo wir den Heiligen Geist eingeladen haben. Und dann haben wir für diese kleine Frau gebetet und der Heilige Geist kam auf sie und hat sie so tief berührt. Und ganz aus dem untersten Keller ihrer Seele, diese ganzen Nöte und Schmerzen und all das kam heraus. Und sie hat angefangen, so fürchterlich zu weinen. Und es ging sehr, sehr, sehr lange. Und wir haben sie weinen lassen. Wir haben nicht gesagt, Moment mal bitte, wir sind hier in einem Gottesdienst und da muss doch jeder sich so benehmen. Als Jesus in der Synagoge war, da fing der Geist in diesem Mann an, auf einmal Theater zu machen. Und wahrscheinlich die Synagogenvorsteher haben sich auch schon umgeschaut und haben gesagt, Moment, hier ist Gottesdienst und das darf doch nicht sein, dass hier der Gottesdienst gestorben war. Jesus hat den bösen Geist aus dem Mann rausgetan. Die religiösen Leiter hätten den Mann aus der Synagoge getan. Das ist der Unterschied. Jesus sagt, okay, wir haben jetzt kurzfristig ein bisschen Turbulenz, aber danach haben wir einen befreiten Menschen. Halleluja. Und unser Gottesdienst kann ein bisschen Turbulenz verkraften, wenn der Lohn ist, dass da ein Mensch einen Durchbruch bekommt. Halleluja. Das heißt, der Mensch war wichtiger als die Gottesdienstordnung. Das sehe ich bei Jesus. Und in so vielen Gemeinden ist so viel Starrheit da. Und da müssen einfach nur die Punkte abgearbeitet werden. Und da ist kein Raum, dass Gott Menschen dient. Und das ist ganz schade. Weil der Heilige Geist, er möchte wirken, wenn wir zusammenkommen. Er möchte trösten, helfen, berühren, stärken, Menschen freisetzen. Er möchte etwas tun. Er möchte freigelassen sein. Amen. Und dazu müssen wir die Hände wegnehmen vom Programm und sagen, komm, Heiliger Geist, wie du das willst. Natürlich, oftmals das geht über Menschen, manchmal auch nicht, aber lassen wir das doch zu und nicht gleich irgendwie alles so festzurren. Da braucht der Heilige Geist, braucht Freiheit. Ich glaube, er geht von Gemeinde zu Gemeinde und sagt, werdet ihr mir Freiheit geben? So viele Gemeinden, die dem Heiligen Geist nicht erlauben, Heiliger Geist zu sein. Oder sie geben ihm das Programm und sagen, so, das sind unsere Punkte und bitte da hinein. Das macht er nicht, er ist Gott. Und wir sollen ihn freilassen. Das ist das Erschreckende, dass wir Gott einengen können. Jesus sagte an einer Stelle, er konnte nicht Wunder wirken wegen des Unglaubens der Menschen. Das heißt, ein Gott, der eigentlich wollte und der auch konnte, war gehindert wegen der religiösen Begrenzungen der Menschen. Und das ist heute noch ganz genauso. Geben wir doch dem Heiligen Geist Freiheit. Natürlich wird das unseren Ruf kosten, natürlich. Aber das ist uns doch verheißen, da sind wir doch auf der richtigen Spur. Das ist doch genau das, was Jesus gesagt hat. Solange wir penibel alle ungeschriebenen Gesetze der religiösen Welt einhalten, wird alles gut sein. Aber der Heilige Geist kann nicht segnen, kann nicht helfen. So diese kleine Frau, sie weinte bitterlich. Das war so tief, aus dem tiefsten Keller kam das raus. Und lange, aber als sie damit fertig war, fing sie an, ohne dass einer ihr was von Toronto erzählt hat, fing sie an zu lachen. Und lachte und lachte und lachte. Es war einfach süß, das mit anzusehen. Ja? Und wollen wir doch nicht immer so eng sein und irgendwie, ja, ist es jetzt seelisch oder geistlich? Mann, sie lacht und wunderbar, Halleluja. Und dann kommen Leute, ja, Lachen steckt an, das ist nun mal so, ja. Genauso wie Gähnen auch ansteckt, ja. Und der eine gähnt in Gottesdienst und dann gähnt der nächste auch. Und dann stellen wir uns auch nicht hin und sagen, ja, ist das jetzt seelisch oder ist es jetzt echt von ihm so, ja. Aber komischerweise, da kriegen wir so eine witzigen Ideen. Einer lacht und Lachen steckt an und ein anderer lacht. Ja, ich glaube, der lacht nur, weil die lacht. Ich glaube nicht, dass das der Heilige Geist ist. Was geht denn mich das an, ob das der Heilige Geist ist? Der Hausarzt würde sagen, na endlich hat sie mal wieder gelacht. Das ist doch Medizin, das bringt doch mehr als alle meine Behandlung. Der Hausarzt würde doch nicht sagen, ja, aber weil es nicht im Heiligen Geist war. Deswegen kann ich doch nicht damit übereinstimmen. Jesus sagt, die Kinder der Welt sind klüger als wir. Wir müssen alles analysieren, alles verstehen. Ist das jetzt echt? Sollen wir das noch zulassen oder nicht? Mann, haben wir Probleme. So, diese Frau lachte und das tat uns so gut und wir haben ein bisschen mitgelacht. Ich kann dir nicht sagen, ob das im Heiligen Geist war oder ob das seelisch war, aber es war schön. Es war einfach schön. Am nächsten Tag, wir waren eingeladen bei dieser Frau zum Essen. Als ich an ihren Hof kam, kam eine Person aus dem Haus raus, zum Hof. Und mein erster Gedanke war, das ist die jüngere Schwester. Und ich war total schockiert, dann mitzukriegen, es war dieselbe Frau von letzte Nacht. Heilig Geist recycelt. Die Haut war glatt geworden, sie strahlte, sie freute sich, sie machte einen so beherzten und lebensmutigen Eindruck. Es war unglaublich. Sie sagte, die ganze Nacht war der Heilige Geist auf ihr und hat da sein Werk getan und sie lachte und weinte und pries Gott. Und am nächsten Morgen, ich habe gedacht, es ist die jüngere Schwester. Wirklich, ich übertreibe jetzt nicht. Das ist Heilig-Geist-Recycling. Ja, das möchte Gott tun. So wie euer Hund, der sieht auch 15 Jahre jünger aus, weil er heute beim Friseur war. Er war beim Friseur heute. Und Gott möchte auch mal. Manche, die sind so schwer beladen und haben hier solche Sorgenfurchen. Solche Sorgenfalten, weil sie tragen wie Herkules die Last der Welt. Jesus sagt, alle eure Sorge werft auf mich. Ich sorge für euch. Wir können Fürbitter sein, wir können kämpfen, wir können Ziele haben und so weiter, aber bitte doch entspannt. Ja, Amen. Und wenn wir merken, wir kämpfen so sehr, dass wir die Freude verloren haben, dann kämpfen wir im Fleisch.